Christoph, bei euch hier bei Cellcube, ihr arbeitet an innovativen Batteriespeicherlösungen, die aber anders sind als das, was wir bisher aus den Homebatterien oder Elektroautos kennen. Erzähl einmal ein bisschen, was ist das Geheimnis und wofür nutze ich eure Lösungen denn überhaupt?
Absolut. Wir bei Cellcube bauen Vanadium Redox Flow Batterien. Das ist eine der wenigen Technologien abseits von Lithium, die tatsächlich funktionieren, wo es Third-Party-Reporting gibt, wo es Bestätigungen gibt, dass es funktioniert. Und die allerschönste Bestätigung und für uns natürlich die wichtigste ist immer der Kunde. Also wenn es einen Happy Customer gibt, dann sind auch wir zufrieden und das treibt uns an.
Erzähl mal ein bisschen, wie die Technologie dahinter funktioniert, weil es hat mehrere Vorteile, gerade in eurem Einsatzbereich. Erzähl ein bisschen, was steckt dahinter, wie funktioniert es und was kann man sich als Zuhörer vielleicht vorstellen darunter?
Ja. Die Vanadium Redox Flow Batterien, die wir bei Cellcube bauen, die eignen sich für zwei Dinge. Zum einen für stationäre Speicher. Warum? Die Technologie ist sehr groß und schwer. Das heißt, sie eignet sich nicht für mobile Anwendungen, wie beispielsweise die E-Autos, und auch sehr schwer nur für den Heimspeicherbereich, weil die Speichergröße einfach zu klein ist und es zu viele unterschiedliche Komponenten gibt. Das heißt, einerseits Großspeicher und andererseits, der zweite Sweet Spot, würde ich es nennen, sind sehr, sehr lange Ausspeicherdauern. Also bei Lithium ist man typischerweise gewohnt, eine Stunde, eineinhalb Stunden, eine halbe Stunde. Bei uns typisch sind 4 Stunden, 8 Stunden, 12 Stunden oder bis zu 24 Stunden Entladedauer. Also das Verhältnis von Leistung zu Kapazität ist einfach ein breiteres als im Lithiumbereich.
Erzähl ein bisschen, was sind so die Anwendungsbereiche? Wir haben davor im Vorgespräch darüber gesprochen, natürlich Industrie, ganz großer Punkt wahrscheinlich, aber auch Infrastruktur.
Ja. Die Batterie eignet sich sehr, sehr gut für Infrastrukturanwendungen. Und wenn man so ein bisschen, wenn wir vorher beim Vergleich waren, Lithium und Vanadium Redox Flow, unsere Batterie ist langlebig, sie hält auch 30 Jahre. Das heißt, wir suchen Kunden, die auch langfristig denken. Also 5 oder 10 Jahre sind für einen Cellcube nicht unbedingt der richtige Investmenthorizont, weil unser Produkt eben für 30 Jahre Lebensdauer ausgelegt ist. Mhm. Und wenn man jetzt langfristig denkt, wie zum Beispiel Kunden, typische Industrieunternehmen, Eigentümer geführt, sei es in Europa, sei es in den USA, also typisches Kundenklientel von uns, wie auch Regierungen im Verteidigungsbereich oder kritische Infrastruktur, Spitäler, zählen wir da auch dazu. Und dann gibt es auf der anderen Seite natürlich die Netzbetreiber. Ein Netzbetreiber per se denkt langfristig, denkt in 30, 50 Jahren Zyklen, weil Leitungen in der Regel ähnliche Lebensdauer haben. Mhm. Und solche Kunden, für die ist natürlich eine Anlage, die 30 Jahre hält, prädestiniert.
Absolut. Bevor wir da weiter reinstarten, ein bisschen zu dir als Person, erzähl ein bisschen, was ist so dein Hintergrund, wie bist du zu Cellcube gekommen und was ist momentan dein Aufgabenbereich hier?
Ja, ich bin jetzt seit 3,5 Jahren bei Cellcube. Zu meinem Hintergrund, ich habe in Wiener Neustadt HTL Elektrotechnik, Schwerpunkt Informationstechnik hinter mir, habe danach im Kapfenberger Wirtschaftsingenieurstudium absolviert, International Industrial Management, wie man neuenglisch sagt, einerseits mit Produktionstechnik, Technologie, andererseits auch mit der wirtschaftlichen Komponente. War dann nach meinem Studium einige Jahre in der österreichischen Industrie tätig, habe aber nie den elektrotechnischen Bezug, den ich in doch 5 Jahren HTL gelernt habe, irgendwo gehabt in der Arbeit. Das heißt, ich habe das nicht richtig anwenden können und war dann auf der Suche nach einer neuen Herausforderung und auf der Suche nach einem Unternehmen, das einerseits nicht zu weit vom Wohnort entfernt ist, andererseits vielleicht wohl produzierendes Unternehmen ist, irgendwo elektrotechnische Komponente mitbringt. Und da bin ich mit Cellcube fündig geworden. Das heißt, ich habe mich eigentlich aktiv beworben im Project Execution Bereich, also damals als Projektleiter. Bin dann in diesem Bereich auch vor 3,5 Jahren in der Firma eingestiegen, habe gemeinsam mit den damaligen Kollegen den Bereich Projektmanagement auf- und ausgebaut, strukturiert und über die letzten Jahre durch unsere Firmenhistorie bedingt immer wieder unterschiedlichste Aufgaben übernommen. War zeitlang Head of Project Management, habe ein halbes Jahr lang auch das Sales-Team angeführt, interimsmäßig. Und bin eben seit letztem Jahr Oktober jetzt als COO bei uns im Unternehmen tätig. Das ist eine sehr breite, sehr herausfordernde Aufgabe, weil vereinfacht gesagt, was ist das? Das ist alles, was den Kunden betrifft. Also alle Bereiche, wo irgendwo ein Kunde dahinter steht, sei es der Einkauf, die Supply Chain, Lieferantenentwicklung, über die Projekt Ausführung, also Projektmanagement, Service, wie auch Teile vom Sales in meinen Verantwortungsbereich fallen. Ja, und das ist eine spannende, herausfordernde Aufgabe.
Das auf jeden Fall. Du hast, oder wir haben davor drüber gesprochen, ihr habt momentan natürlich sehr viele Kunden in den Staaten, Australien. Warum ist Europa noch nicht das Zentrum eurer Kundengruppe?
Warum ist Europa noch nicht das Zentrum? Ich würde sagen, der Markt, es gibt jetzt 25 Jahre, wir beobachten das schon länger, in Europa für Großspeicher, wie wir sie jetzt produzieren und bauen, noch nicht wirklich reif war. Man hat jetzt die letzten 5 Jahre eine starke Erhöhung der Aufmerksamkeit, eine Steigerung des Bedarfes in Europa wahrnehmen können. Mhm. Zum einen in den letzten Jahren ist sehr, sehr viel Photovoltaik auch in Europa in die Netze gekommen. Man hat gleichzeitig, Beispiel Deutschland, die typischen Energieproduzenten teilweise aufgrund politischer Entscheidungen abgedreht, sehr kurzfristig, ohne wirkliche Ersatzlösungen auf den Tisch zu bringen. Und dadurch hat sich ganz einfach der Stress am österreichischen und am europäischen Stromnetz enorm erhöht. Das heißt, Photovoltaik, Wind ist was, das ist volatil. Tagsüber scheint die Sonne, nachts nicht. Wind geht an anderen Tagen nicht. Und das belastet natürlich die Netze. Und dafür sind stationäre Batteriespeicher ein ganz wichtiger Teil der Lösung. Und vor allem jetzt auch im Nicht-Lithium-Bereich, wo wir aus meiner Sicht führend sind mit unserer Technologie, geht jetzt langsam der Markt auf. Also diese Problemstellung ist mehr geworden in den letzten 5 Jahren. Und der Markt reift, würde ich es jetzt einmal nennen.
Was euch natürlich in die Hände spielt. Gehen wir ein bisschen zur Technologie der Batterielösung hinein. Lithiumbatterien, glaube ich, kennt jeder inzwischen. Jeder kann sie sich vorstellen. Wir haben sie inzwischen in E-Autos, wir haben sie in den Häusern eingebaut. Was sind die Vorteile eurer flüssigkeitsbasierenden Lösung?
Ja. Zum einen einmal die lange Lebensdauer. Das haben wir vorhin schon erwähnt. Eine Batterie hält 30 Jahre und noch dazu, sie degradiert nicht. Also mit anderen Worten, sie verliert nicht Kapazität über die Zeit. Das heißt, wie man es vom Handy oder vom Auto kennt, öfteres Laden, Entladen führt nicht dazu, dass man weniger Restkapazität hat, sondern sie bleibt in der Regel konstant. Ein großer Vorteil. Ein weiterer großer Vorteil ist die Nichtbrennbarkeit. Dadurch, dass die Technologie auf einer Flüssigkeit basiert, Energie in einer sogenannten Elektrolyt gespeichert ist, der zu mehr als 60% aus Wasser besteht, kann die Batterie nicht brennen. Das heißt, wenn ich eine Installation habe, die nah an Gebäuden ist, die vielleicht in einem Bereich ist, wo ein Brennen einer Batterie, ein Thermal Runaway, ein großes Problem darstellt, auch bei strategischen Regierungsgebäuden zum Beispiel, dann ist unsere Technologie absolut die richtige Lösung.
Mhm. Wir haben davor darüber gesprochen, bei der Besichtigung auch, dass du gesagt hast, diese Flüssigkeit ist ja etwas, was nicht kaputt wird, auch über die 30 Jahre. Prinzipiell kann ich ja diese Flüssigkeit nehmen, in eine neue Batterie hineinfüllen und wieder weiterarbeiten.
Ja, absolut. Das heißt, nicht nur sie degradiert nicht, sondern dadurch, dass sie nicht degradiert nach 30 Jahren, verliert sie auch nicht an Wert. Mhm. Und wenn wir von Wert sprechen, die Flüssigkeit macht rund 50% der Anschaffungskosten unserer Batterie aus. Und diese Flüssigkeit kann ich tatsächlich nach 30 Jahren aus dem System wieder auspumpen, kann man ein neues System anschaffen, kann dieselbe Flüssigkeit wiederverwenden, ohne irgendwelche Abschläge, Nachteile. Das heißt, auch da wieder, auch wenn man über 30 Jahre denkt, absolut spannend.
Ich meine, gerade in dem Thema Nachhaltigkeit ist immer noch wichtig und wird immer wichtiger, das wissen wir, auch wenn es gerade wirtschaftlich oft in den Hintergrund gestellt wird, aber das ist ja der perfekte Beweis, dass auch Batterietechnologie nachhaltig funktionieren kann.
Absolut. Aber wenn man vielleicht auch da den Vergleich zieht zur dominanten Lithium-Technologie und wenn man auf das Thema CO2-Fußabdruck schaut, liegen wir mit unserer Batterie rund 73% unter aktuellen Lithium-Batterien, also deutlich besser. Und auf das schauen auch viele Unternehmen, immer wieder Regierungen, Zero Emission, ist ein großes Ziel, ist ein wichtiges Thema. Auch das spielt bei der Kaufentscheidung oder Investitionsentscheidung eine Rolle.
Also ein riesengroßes Thema. Wenn sich jetzt ein Unternehmen für eine eurer Lösungen interessiert, wie ist der Projektprozess? Ist euer Produkt etwas, was bestmöglich standardisiert ist oder fange ich immer von der grünen Wiese an?
Unser Produkt ist sehr, sehr weit standardisiert. Wir können durch unsere Standardisierung und durch den modularen Aufbau unseres Produktes sehr, sehr gut auf die Anforderungen der Kunden eingehen. Das heißt, wir können, das ist auch ein weiterer Vorteil der Technologie, die Kapazität unabhängig von der Leistung skalieren. Anders als beim Zelldesign, das geometrisch fixiert ist im Lithiumbereich, können wir wirklich mit der Anzahl der Energieeinheiten, also Energiecontainer und der Anzahl der Leistungscontainer unabhängig voneinander skalieren und so wirklich sehr, sehr genau die Kundenanforderungen treffen und müssen somit weder auf der Kapazitäts- noch auf der Leistungsseite überbauen oder einfach zu viel einkaufen, weil die Kundenanforderungen zu treffen.
Das heißt, ich kann auch jederzeit erweitern als Kunde, wenn ich sage, okay, wir brauchen es jetzt doch eine Nummer größer, wir müssen aufstocken, dann ist es wahrscheinlich möglich.
Absolut. Einige Beispiele dazu vielleicht, wenn man Kunden in Deutschland, der im Logistikbereich tätig ist und der hat jetzt einmal eine erste Investition, eine erste Batterie angeschafft, die ist jetzt in Betrieb. Der weiß aber, naja, im Logistikbereich ist das Thema Elektromobilität ein großes. E-Lkw-Laden ist was sehr, sehr leistungsintensives. Dafür sind weder die Stromnetze noch die Standorte ausgelegt. Also es ist vor allem dort, wo der Kunde aktuell sitzt, nahezu unmöglich, diese Leistung in der geforderten Zeit zu bekommen. Das heißt, um die LKWs laden zu können und diese hohe Leistung in einer sehr kurzen Zeit zur Verfügung zu stellen, werden Batteriespeicher immer wichtig. Das heißt, ja, auch dort zum Beispiel haben wir den Batteriespeicher so ausgeführt und so situiert, dass ein Ausbau und Erweiterung sehr, sehr einfach jederzeit möglich ist.
So haben wir eben davor gesprochen, Infrastruktur, großes Thema für euch, Energieanbieter selber. Jetzt sagst du LKW-Anbieter, was sind weitere Branchen, Technologiepartner, die für euch spannend sind?
Wir sind sehr stark in der produzierenden Industrie, vor allem dort, wo hohe Leistungen benötigt werden, beispielsweise Kunststoffspritzguss oder auch Prozesse, wo es sehr, sehr kritisch ist, wenn sie unterbrochen werden im Sinne von Energieausfall. Auch da sind wir sehr stark unterwegs. Wir sind produzierender Bereich. Dann im eher öffentlichen Bereich sind wir im Defense-Bereich. Das heißt, das US Department of Defense ist einer unserer Kunden, wo wir sehr stolz drauf sind, wo wir aus unterschiedlichsten Lieferanten ausgewählt wurden, um mit unserer Lösung sicherzustellen, dass strategisch wichtige Militärbasen energieresilient werden. Und das machen wir jetzt seit 2 Jahren in den USA und plötzlich klopft dann ein anderes NATO-Land an und das Anfrage-E-Mail liest sich eigentlich genau ident wie das vom US Department of Defense. Also da gibt es gleiche strategische Zielsetzung, die ist auch kein Geheimnis, die lautet 14 Tage energieautark zu operieren. Und dazu braucht es natürlich Batteriespeicher. Und was wir in der NATO sehen, sehen wir auch in anderen Nicht-NATO-Ländern in Europa und vor allem auch in Österreich. Also auch in Österreich gibt es mittlerweile Kontakt zu den lokalen Behörden, die solche Anforderungen haben, die sie gerne mit unserer Batterietechnologie abdecken. Und was im Defense-Bereich funktioniert, das funktioniert auch im Spitalsbereich. Also wir haben den USA-Kunden, die Energy as a Service anbieten, die sogenannte Energiesparverträge für ihre Kunden anbieten. Das heißt, unser Kunde geht ins Spital und sagt, auf die nächsten 30 Jahre garantiere ich dir 20% Einsparung auf deine jährlichen Energiekosten. Und dadurch schließen sie langfristige Verträge ab, nutzen wiederum unter anderem unser Produkt zusammen mit Photovoltaik, mit anderen Energiesparmaßnahmen, um nachhaltig mittels Investments den Energiebedarf zu senken und somit diese Kosten zu reduzieren. Und das teilen sie natürlich am Ende des Tages mit dem Kunden. Ja, das sind so ein paar Nischen.
Super spannendes Thema, vor allem, wer ein bisschen so in einem Defense-Umfeld tätig ist. Wir hatten ja dazu gerade eine Folge, der weiß, wie sensitiv hier Anforderungen sind. Und wenn man die erfüllen kann als Unternehmen, auch mehrfach in Projekten, dann ist das schon ein Ritterschlag, würde ich mal sagen.
Absolut. Darum kann es noch mal wiederholen. Vor allem in den USA sind wir sehr, sehr stolz auf den oder die Aufträge, die wir schon bekommen haben. Und wenn man sich vielleicht so ein praktisches Anwendungsbeispiel anschaut und sagt, okay, Militärbasis, warum passt da nicht eine andere Technologie, warum nicht ein Dieselgenerator? Man geht heutzutage einerseits von der Anforderung aus, 14 Tage energieautark zu sein und das in jedem Fall. Egal, was der äußere Umstand ist, die Kaserne muss funktionieren. Und mit funktionieren heißt es, die hat operativ irgendeine Aufgabe, sei es vielleicht am Hafen Schiffe ins Meer zu bringen, sei es vielleicht an einem sehr nahegelegenen Flugplatz Luftfahrzeuge nach draußen zu schicken oder eben zu empfangen. Und wenn ich dann dort in räumlicher Nähe einen Batteriespeicher hinstelle und der aber plötzlich zu brennen beginnt, dann sagt man in den USA dazu, das ist ein Problem nationaler Sicherheit. Also das verdeutlicht einfach diese Sensitivität. Ich kann nicht einfach einen Lithiumspeicher hinstellen und ja, wenn er brennt, dann ist halt 3 Tage die Basis außer Betrieb. Das ist halt sehr kritisch. Und darum setzt man da einerseits auf die nicht brennbare Technologie und andererseits passt natürlich perfekt für einen langfristigen Investmenthorizont. Ich meine, Regierungen, Militärbasen, militärische Installationen denken ja langfristig und da passt unser Produkt natürlich sehr, sehr gut hinein.
Absolut. Für euch als Firma, ihr habt in den letzten 25 Jahren euch neu erfunden, immer wieder neue Produkte, neue Ansätze geschafft. Wo soll es denn hingehen, so in den nächsten 5 Jahren?
Also wenn man so ein bisschen in die Geschichte schaut, wir haben, sind ja schon jetzt 1. März 25 Jahre am Markt, also uns gibt es schon länger. Wir waren ein Spin-off vom Forschungszentrum Cybersdorf, haben 10 Jahre den Fokus auf Forschung und Entwicklung gelegt, haben dann das erste Serienprodukt 2010 herausgebracht, wo übrigens auch in Lichtenegg, also 1,5 Stunden südlich von hier, die längste im Feld befindliche Flowbatterie weltweit noch immer bei der EVN in Betrieb ist. Da sind wir auch sehr stolz drauf. Und zwischen 2010 und 2020 haben wir in erster Linie diese 100 Kilowattstunden Batterien vertrieben. Das heißt, Kunden eher im privaten Bereich, im kleinen Wohnbau, im großvolumigen Wohnbau. Und jetzt seit 2020 mit dem Produkt, wo wir jetzt davor stehen, nämlich die containerisierte Variante mit mindestens 1 Megawattstunde, hat man natürlich eine ganz andere Kundenschicht. Das heißt, wir sind von 100 Kilowatt auf 1 bis 10, 1 bis 20 Megawattstunden gewechselt und haben jetzt so die ersten Kunden, haben die ersten Installationen, haben Happy Customer, also einen Kunden, der zufrieden ist. Ja. Und viele weitere Kunden, die dann danach gekommen sind, die wollen allerweil hinfahren, wollen sie das anschauen, wollen sie mal angreifen und sagen, stimmt das wirklich, funktioniert das wirklich und wollen mit dem Kunden sprechen. Und jeder potenzielle Kunde, der das tut, ist dann auch relativ leicht überzeugt, weil die Überzeugungsarbeit nicht wir, sondern unser Kunde leistet. Das heißt, in dieser Range geht es für uns jetzt einmal darum, zufriedene Kunden zu generieren und dann eine Stufe höher schielen zu können, nämlich Richtung Netzbetreiber, wo die Projektgrößen dann vielleicht bei 50 Megawattstunden erst beginnen. Also dann deutlich größer nochmal, vielleicht um den Faktor 10, ist definitiv unser Zielmarkt. Und dazu braucht man den Nachweis, den Track Record, die zufriedenen Kunden, ja, an denen wir aktuell gerade arbeiten.
Was ja schön ist, ihr seid jetzt quasi mit 25 Jahren das Startup, das den Proof of Concept mehrmals geliefert hat und jetzt auf dem Erfolg einfach weiter aufbauen kann. Was heißt das für euch als Unternehmen? Ihr seid jetzt momentan knapp 40 Mitarbeiter. Wenn ich mit dieser Kundenschicht wachse, muss ich als Struktur wachsen, als Unternehmen wachsen. Wo geht's hin?
Absolut. Wachstum ist ein zentrales Thema bei uns im Haus, ist auch gleichzeitig eine zentrale Herausforderung. Wir sind am Standort in Wiener Neudorf. Wiener Speckgürtel sozusagen. Es gibt sehr, sehr viele Industrieunternehmen da in der Umgebung. Und es war für uns jetzt vor allem die letzten 1,5 Jahre, wo die Aufträge mehr werden, wo die Projekte tendenziell größer werden, das heißt, wo auch mehr Personalbedarf bei uns im Haus besteht, eine große Herausforderung, die richtigen und vor allem gute Leute zu finden. Gute Leute finden ist schwierig. Das hat sich auch bei uns bewahrheitet. Das ist eine sehr zentrale Herausforderung, an der wir tagtäglich arbeiten. Aber trotzdem wollen wir an dem Standort in Wiener-Neudorf festhalten. Da ist das Entwicklungs-Know-how. Wir haben über 40 aktive Patente. Wir haben großartige Mitarbeiter. Und auf dem Rücken dieser Mitarbeiter ist das Ziel, das Unternehmen weiter auf- und auszubauen.
Das finde ich natürlich wahnsinnig gut. Immerhin Made in Austria, solche innovativen Produkte nach außen zu bringen, ist nicht ganz so leicht. Und das ist wahnsinnig wichtig. Gehen wir ein bisschen zu dir ein. Du hast schon erzählt, was so dein Werdegang ist. Jetzt bist du hier in einem Unternehmen gekommen, wo du definitiv dein Know-how aus schulischen Zeiten mit einbringen kannst. Aber wie war so der Beginn? Als du warst du vorher in der Industrie und bist in quasi ein Startup gekommen.
War eine Zeit lang in der Wälzlagerindustrie, ist einer ganz anderen Industrieecke. Das ist die einzige Gemeinsamkeit. Beide sind produzierende Unternehmen, ja, aber dann doch grundverschieden. Und vor allem bei uns, wir sind ein Kleinunternehmen mit rund 40 Mitarbeitern, wir produzieren am Standort, wir haben das Engineering, das Know-how am Standort. War für mich ein sehr, sehr steiler Einstieg, doch ein Sprung ins kalte Wasser, würde ich sagen. Einerseits mit der Technologie nicht vertraut, die elektrotechnischen Kenntnisse waren auch nicht mehr ganz frisch. Und da muss man einfach sehr schnell sozusagen aufs Tempo des Tagesgeschäftes zurückkommen, um es freundlich auszudrücken, um dann einfach weiter zu lernen. Und es ist uns natürlich klar, jetzt vor allem, jetzt haben wir gerade über Personalbedarf gesprochen, dass wir jetzt keine Flow-Batterie-Experten am Markt finden. Das sind wir. Wir wissen auch, wenn wir Mitarbeiter onboarden, dann muss man denen das Wissen näher bringen und müssen sie übers Onboarding dann dieses Wissen sich aneignen und wirklich spezifisch anwenden. So war sehr, sehr steil für mich. Ich habe in kurzer Zeit sehr, sehr viel lernen dürfen, sehr, sehr viel sehen dürfen. Und ist tagtäglich eine Herausforderung, die ich sehr, sehr gerne annehme, weil ich einfach auch das große Ziel und die Vision dahinter sehe. Ich glaube, die letzten Jahre haben es verdeutlicht, Energiespeicher werden benötigt, aus unterschiedlichsten Gründen. Der Markt ist sehr, sehr groß, es wächst in den unterschiedlichsten Regionen der Welt, auch in Europa. Und da ein Teil dieser Energiewende zu sein und wirklich was Positives beitragen zu können, ist mir persönlich auch extrem wichtig.
Jetzt hast du viele Hüte in dieser Firma schon aufgehabt. Du hast viele Themenbereiche angegriffen. Was war das für dich, was dich am meisten unterschieden hat zu deinen vorigen Tätigkeiten?
Was mich am meisten unterschieden?
Oder wo du sagst, das war komplett anders, als du es vorgestellt hast.
So ziemlich alles. Ich meine, vielleicht fange ich von der anderen Seite an. Was war die Gemeinsamkeit? In beiden gibt es Projektmanagement. Ja? Die Projekte könnten nicht verschiedener sein. In meiner Vergangenheit haben wir ja SAP-Rollout leiten dürfen. IT-Projekt auch sehr, sehr spannend, aber doch nochmal ganz was anderes als jetzt der Kundenprojekt. In der Größenordnung, also die kleinsten Projekte sind bei uns rund 1 Million Euro, darunter gibt es nicht wirklich was. Ist schon sehr, sehr spannend, sehr herausfordernd. Jetzt habe nicht nur ich als Person viele Hüte auf, sondern viele Personen bei uns im Haus haben das, Klammer auf, müssen das haben, Klammer zu. Weil wir aufgrund unserer Größe sehr flexibel sein müssen auf Kundenanforderungen, auf Anforderungen in der Firma, wo werden gerade Arbeitskräfte benötigt. Heute ist vielleicht ein Thema wichtig, in 2 Wochen brauchen wir aber den Fokus auf anderen Themen. Diese Flexibilität muss man mitbringen. Das ist man vielleicht nicht gewohnt als Großunternehmen, aber das macht es auch sehr spannend, sehr abwechslungsreich. Also würde man sagen, Fahrt wird bei uns im Haus wahrscheinlich niemanden.
Was machst du dann in deiner Freizeit, wenn du rauskommst, wenn du mal abschalten musst? Wie fährst du runter? Wie kriegst du den Kopf frei?
Wie kriege ich den Kopf frei? Ich habe eine wunderbare Familie zu Hause. Es ist immer schön, nach Hause fahren zu können. Und ich bin eigentlich ein strikter Trenner vom Privaten und Beruflichen. Das heißt, ich versuche, die Firma nicht mit nach Hause zu nehmen.
Okay.
Einfach, man verbringt sehr, sehr viel Zeit in der Firma, aber wenn man will, es dann nicht zu Hause auch noch. Und ich kann da relativ gut abschalten. Ich habe einen 1,5 Jahre alten Sohn, der dabei behilflich ist, ja, im Guten wie im Schlechten. Das ist wunderbar. Und ansonsten versuche ich mich sportlich zu betätigen. Das heißt Radfahren. Zeitlang bin ich sehr gerne laufen gegangen oder hin und wieder ins Fitnessstudio. Aktuell nicht, aber was nicht ist, kann ich wieder werden. Und da kommt man einfach ein bisschen auf andere Gedanken. Und kommt da wieder mit einem klaren Fokus dann wieder zurück in die Arbeit.
Ich glaube, das ist wahnsinnig wichtig, um die Motivation zu behalten, die Motivation für das Team zu behalten. Ich glaube, das ist wahnsinnig wichtig. Wenn du jetzt einen Ratschlag geben könntest, jemand, der sagt, ich würde mich gerne beruflich verändern und ich weiß nicht, soll ich in ein kleineres Unternehmen gehen, ist das was für mich? Was ist dein Ratschlag, nachdem du diesen Sprung gewagt hast?
Was ist mein Ratschlag? Ich würde definitiv den Rat geben, Mut zu haben. Mut zu haben, den nächsten Schritt zu wagen. Man denkt sich vielleicht, ja, das könnte was für mich sein, das könnte mich interessieren, aber will jetzt vielleicht deswegen meinen aktuellen Job verlassen, wo es nicht schlecht läuft, wo alles passt, aber so wirklich 100% zufrieden bin ich auch nicht. Und der Mensch ist halt ein Gewohnheitstier. Gewohnte Muster behält man sehr, sehr gerne bei. Aber ich glaube, gerade im Beruflichen ist es wichtig, was zu finden, was auch sinnstiftend ist. Das heißt, nicht nur 1 Jahr, 2 Jahre, 3 Jahre einen glücklich macht, sondern wirklich auch längerfristig, wo man Sinn in der Arbeit sieht, wo man gerne zur Arbeit geht, dann fällt es auch viel leichter. Ich glaube, wenn es rein ums Finanzielle geht, das ist alles endlich. Nach irgendwie 2, 3 Jahren sagst du mir, okay, ich kriege zwar schon noch Zeit, aber Spaß macht es keinen mehr. Und da würde ich wirklich Mut zusprechen, zu sagen, ich wage den nächsten Schritt, ich mache das, was mich interessiert, ich traue mich was, sei es in einem großen Unternehmen, sei es in einem kleinen Unternehmen. Ich glaube, es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten heutzutage. Die Branchen sind in einem Umbruch, sieht man aktuell durch die wirtschaftliche Veränderung. Es ist sehr viel getan die letzten Jahre. Ich habe auch unter anderem schon Unternehmensgründungen mitgemacht. Auch das ist eine Möglichkeit. Also absolut ja machen.
Finde ich super. Also das ist ja sehr, sehr positiv, dass du sagst, man muss einfach auf das Neue einmal sich einlassen können.
Absolut.
Okay.
Passt. Einfach machen.
Das finde ich super. Wenn wir Ende des Jahres nochmal hier stehen, bei dir im Büro, hier in den Lagerhallen, beim Café, Gasl-Sekt, was muss denn für dich persönlich und auch fürs Unternehmen passieren, dass du sagst, es war ein gutes Jahr 2025?
Aus Unternehmersicht würde ich zwei Dinge hervorstreichen. Zum einen wäre es mir wichtig, dass wir auf zufriedene Kunden zurückschauen können. Wir haben heuer sehr, sehr viele Projekte in der Umsetzung im Feld beim Kunden. Mhm. Teilweise gleichzeitig ist es sehr herausfordernd für uns. Aber am Ende des Jahres zu sehen, dass die Anlagen laufen, die Kunden zufrieden sind, ist mir sehr, sehr wichtig. Ein zweiter wichtiger, schöner Punkt zur Weihnachtsfeier wäre, auf ein Jahr zurückblicken zu können, dass das beste Jahr der Unternehmensgeschichte zum zweiten Jahr in Folge sein kann. Oder war dann im Dezember. Das wäre mir wichtig. Ja, persönlich, was sind so meine Ziele? Ich würde gerne persönlich mit dem Unternehmen weiterkommen. Mhm. Gleichzeitig, man nennt es Work-Life-Balance, die Realität ist nicht so leicht, wie sie es ausspricht. Trotzdem irgendwo am Boden der Realität zu bleiben und einen persönlichen Ausgleich zu finden. Schon, sage ich mal, gerne 120% zu geben, mhm. aber irgendwo das Limit zu finden, wo es auf Dauer einfach auch nicht sinnvoll ist für einen persönlich. Und das ist oft eine schwere Balance, das ist ein schmaler Grat, ist aber ganz wichtig, wenn man langfristig denkt. Das wäre das persönliche Ziel für mich. Mit Jahresende.
Ich glaube, das waren die perfekten Schlussworte. Vielen, vielen herzlichen Dank für den Input. Herzlichen Dank für deine Zeit.
Dankeschön.